Gut, wir werden jetzt mal weitermachen mit dem Thema. Heute werden wir das beenden. Ich bin überzeugt davon, dass wir es halt schaffen. Und zwar sind wir immer noch dran an der Thematik unsere Beziehung zu Israel in der Endzeit und im Zusammenhang mit biblischer Prophetie. Warum ist das so wichtig, uns mit diesen Dingen zu beschäftigen? Weil wir werden merken, dass bei zwei Dingen, was Israel in der Endzeit betrifft, von der biblischen Prophetie sind wir mit inbegriffen. Als Christen. In zwei dieser Dinge. Und Dr. Michael Braun, der messianische Bibellehrer, hat jetzt dieser Tage geschrieben, aufgrund diesen weltweiten rasanten Anstieg von Antisemitismus ist es wichtig, dass jeder Christ und jedes Kind auch, was in der Schule konfrontiert wird, dass jeder gegründet ist im Wort Gottes und was unsere Beziehung als Christen zu Israel betrifft und was die Bedeutung von Israel betrifft und die Zukunft von Israel als ganze Nation. So, damit wir nicht um die Hacke geworfen werden und nicht mit in diese Schiene reingebracht werden von Antisemitismus und Verirrung, wie viele Christen mittlerweile auch durch Verschwörungstheorien ganz abartige Sichtweisen entwickeln und die mit dem Wort Gottes überhaupt nicht übereinstimmen und auf der anderen Seite auch viele Aussagen jetzt im Internet kursieren, was dieser Krieg in Israel jetzt bedeutet und für die Auswirkungen ziehen da prophetische Stellen aus dem Alten Testament zusammen, was eigentlich aus dem Zusammenhang gerissen ist und nicht mit dem, die Leute mehr verwirrt als wie ausrichtet. So, und deswegen ist es wichtig für uns, unter anderem, dass wir einen klaren Fahrplan haben, eine klare Ausrichtung, dass wir als Christen wissen, was kommt auf uns drauf zu und was kommt auf Israel drauf zu, damit wir die Dinge einordnen können. Und das andere gibt uns Petrus in seinem zweiten Brief, 2. Petrus 1, Vers 19. Und er sagt hier, so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, damit meint er die alttestamentlichen prophetischen Worte, und er tut gut daran, darauf zu achten als ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in unserem Herzen. Dazu ist das prophetische Wort da. Das ist auch das, was der Heilige Geist mit dir tun möchte, wenn wir über dieses Thema heute nochmal sprechen, über biblische Prophetie. Diese prophetischen Worte dienen nicht nur dazu, dass wir eine gewisse Information sammeln, sondern sie dienen dazu, dass wir es in unserem Herzen verwahren und dass es in unserem Herzen wie ein Morgenstern leuchtet, wie ein Licht der Hoffnung, bevor der Tag anbricht. Das heißt, du empfängst durch das prophetische Wort, was Gott uns gegeben hat, empfängst du Hoffnung, Glaube und Zuversicht. Amen. Und das ist das, was ein Christ heute braucht. Du darfst in deinem Umfeld Hoffnung, Glaube und Zuversicht ausstrahlen in einem Umfeld, die Menschen, die immer hoffnungsloser und verzweifelter werden. Und diese Hoffnung, diese Zuversicht, diese feste Gewissheit kommt aus dem prophetischen Wort Gottes. Und das ist der Sinn, warum wir auch hier heute nochmal über dieses Thema sprechen. Du weißt genau, was kommt. Und du bist voller Hoffnung. Und das war auch die Thematik der ersten Christen. Die haben ganz viel über dieses Thema gesprochen, die Wiederkunft des Herrn und sein erstes, also das zweite Kommen dann, das sichtbare Kommen und was danach kommt. Und das war ein Thema, was die erste Gemeinde bewegt hat, die unter Verfolgung gelitten hat. Und das hat ihnen Hoffnung und Zuversicht gegeben. Jesus Christus kommt zurück. Amen. Und Gott steht über den Dingen, auch wenn wir viele Dinge im Weltgeschehen nicht begreifen, Gott herrscht und er regiert und er hat uns die Dinge vorhergesorgt. Bei den großen Erweckungen, zum Beispiel bei Maria Woodward Edder vor über 100 Jahren, in jeder Veranstaltung kamen alle diese Themen. Jeder, der im Geist getauft wurde, eine Auslegung hatte, jedes Mal war die Auslegung, der König kommt. Macht euch bereit. So, und das hält uns ein bisschen warm, wisst ihr, auf der Spur, damit wir nicht einschlafen, wie Paulus sagt, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Das hält uns nüchtern und wachsam. Amen. Und bringt uns Hoffnung. Deswegen lasst uns nochmal starten. So, und ich mache es heute wieder so, damit wir den Zusammenhang bekommen, dass die alttestamentischen Prophetien, von denen Petrus auch spricht, dass sie mit den neutestamentischen prophetischen Worten von Jesus und der Offenbarung hundertprozentig zusammenpassen. Und ich mache heute wieder eine Gegenüberstellung. So, weil die Summe des Wortes ist die Wahrheit. Und wenn wir diese alttestamentlichen prophetischen Worte, von denen Petrus auch hier spricht in seinem zweiten Brief, wenn wir sie erkannt haben, gelesen und wissen, worum es dort geht, dann finden wir die Parallelen im Neuen Testament immer wieder. Zum Beispiel das Thema der Tag des Herrn. Die Offenbarung ist eine detaillierte Ausführung des Themas der Tag des Herrn, wo du im Alten Testament hier und da ein paar Abschnitte hast. Die Offenbarung ist nichts anderes wie der Tag des Herrn. Also erst nach den Sendschreiben. Gut, und für uns Christen heute besteht ein besonderes Problem, was ich letzte Woche schon angesprochen habe, dass viele Christen mit diesen alttestamentlichen prophetischen Worten der Rolle Israels oder der Bedeutung Israels der Endzeit, was in den alten Propheten steht, nichts damit anfangen können. Viele beziehen das auf die Vergangenheit, beziehen es auf jetzt, also die Kingdom-Now-Theologie bezieht alles auf jetzt. Zum Beispiel werden wir sehen, dass das nicht stimmt. Und viele sind da unwissend. So. Und doch ist die Schrift voll von prophetischen Aussagen aus dem Alten Testament, die für uns als Christen eine relevante Bedeutung haben. Amen. Und die Hinweise findest du alles im Neuen Testament. Und so will ich nochmal bei den Stellen beginnen, wo die ersten Jünger sich mit dieser Thematik beschäftigt haben. Apostelgeschichte 1, Vers 6, da haben die Jünger Jesus gefragt, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Sie haben die alttestamentlichen prophetischen Worte über die Königsherrschaft von Jesus, waren bei den Juden drin. Bei den vielen Christen ist es nicht drin. Nämlich, dass Jesus Christus kommt und buchstäblich auf dem Thron Davids in Jerusalem sitzt und herrscht und regiert. Amen. So, und dann haben die Jesus gefragt, na, ist es denn endlich mal soweit? Jetzt bist du da und jetzt kannst du mal nach Jerusalem die Römer rauswerfen und jetzt stellst du für Israel das Reich wieder her. Und Jesus sagt, nein, geht erst mit den Nationen, macht sie zu Jüngern, es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen. Also der Zeitpunkt kommt. Dann sagt Petrus im Apostelgeschichte 3,21, letzte Woche habe ich ausführlich darüber gesprochen, ich nehme es nochmal als Anknüpfung, damit wir den Faden wieder aufgreifen. Und dort sagt Petrus in seiner zweiten Predigt, Apostelgeschichte 2, Vers 21, Jesus Christus wird der Himmel wird ihn aufnehmen bis zur Zeit der Wiederherstellung all dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. Das ist eine Stelle im Neuen Testament von Petrus, kurz nach Pfingsten, voll des Geistes, spricht Petrus von den alttestamentlichen Propheten. Also ist für uns als Christen im Neuen Bund jetzt, 2023, ist es von enormer Bedeutung, weil diese Zeit der Wiederherstellung aller Dinge liegt vor uns und dass wir uns mit dem beschäftigen, was sagen denn die alttestamentlichen heiligen Propheten? Was soll denn wiederhergestellt werden? Und Jesus, wenn er kommt, wird er alles wiederherstellen. Nicht nur das Reich für Israel, sondern gehört noch mehr dazu. Und dann machen wir mal einen Sprung in der Offenbarung. Wie gesagt, das sind alles neutestamentliche Schriftstellen, die mit alttestamentlichen prophetischen Worten zu tun haben. Da geben wir die Offenbarung 10, Vers 6 und 7. Und dort sagt der Engel zu Johannes, er schwor bei dem, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat, alles, was darin ist, die Erde, was darauf ist, das Meer und was darin ist. Und da sagt der Engel zu Johannes, es wird keine Zeit mehr sein. Oder keine Frist in der Elberfelder, keine Zeit. Sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er seine Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden, wie er seinen Knechten, den Propheten aus dem Alten Testament, als Heilsbotschaft verkündigt hat. Also kurz gesagt, der Engel sagt zu Johannes, wenn der Engel mit dem siebten Posaune, wenn er bläst, wird es keine Zeit mehr geben. So, das heißt, dieses gegenwärtige Zeitalter, in dem wir uns befinden, das heißt vom Sündenfall bis zum zweiten Kommen, sichtbaren Kommen von Jesus Christus, nennt man das gegenwärtige Zeitalter. Und der Engel sagt, wenn der siebte Engel im Himmel posauniert, dann ist diese Zeit zu Ende. Da gibt es keine Zeit mehr. Natürlich geht es dann weiter, aber dieses gegenwärtige Zeitalter kommt dann zu einem Ende. Und das liegt in absehbarer Zukunft vor uns. Eigentlich können wir als Christen dankbar sein, denn wir sagen, wie Petrus in seinem zweiten Brief, wir warten auf einen neuen Himmel, auf eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Amen. Das kommt danach. Das messianische Zeitalter des tausendjährigen Reichs von Jesus Christus. So. Und das geschieht oder wird vom Himmel her eingeläutet, wenn der siebente Engel seine Posaune bläst, dann soll das Geheimnis Gottes vollendet werden, wie er seinen Knechten, den Propheten, als Heilsbotschaft verkündigt hat. Und das ist genau das, was Gott seinen alttestamentlichen Propheten von alters her verkündigt hat. Versteht ihr, wie die Petrus und Johannes das alles im Zusammenhang sehen, dass es keinen Schnitt gibt zwischen dem Alten Testament und dem Neuen, sondern dass die alttestamentischen prophetischen Worte sich in der Endzeit erfüllen werden. Amen. Speziell für Israel, aber die Gemeinde hat ihren Anteil dran. Das definitiv. So, und was sind die drei? Ich habe drei Dinge rausgenommen, damit es überschaubar wird. Die Heilsbotschaft, das Geheimnis Gottes, wovon alle prophetischen Worte gesprochen haben oder Propheten, was der Messias, wenn er kommt, wiederherstellt. Drei Dinge. Erstens, die Königsherrschaft von Jesus Christus aus dem Stamme Juda auf dem Thron Davids in Jerusalem für 1000 Jahre. Die Königsherrschaft von Jesus Christus. Jesus kommt sichtbar auf diese Erde zurück und er wird in Jerusalem seinen Thron aufrichten und von da aus die Welt für 1000 Jahre regieren. Also die Königsherrschaft des Messias. Es gibt heutzutage immer mehr Christen, die schreiben Bücher über Endzeit, bringen YouTube-Videos raus, dass das alles nur allegorisch, also sinnbildlich zu verstehen ist. Dass Jesus niemals buchstäblich wird auf die Erde kommt. Warum? Gibt es solche Verwirrung und Verirrung, weil sie die alttestamentlichen prophetischen Worte, wie Gott es seinen Knechten verkündigt hat von alters her, nicht erkennen oder sagen, das hat sich alles schon erfüllt. So, aber darauf laufen wir darauf zu, dass Jesus Christus kommt als König auf seinem Thron in Jerusalem. Und diese ganzen Dinge, die jetzt im Zusammenhang mit Israel geschehen, im Land selber oder in diesem ganzen Umfeld und weltweit dieser rasante, manchmal 1000-prozentige Anstieg von Antisemitismus. Ne? Gestern sind Hunderttausende durch London marschiert, Free Palästina vom Hamas, haben sie nicht gerufen, sondern Freiheit für, ne? Das sind alles Muslime. So, und das ist alles nur ein Deckmantel. Die gehen jetzt für die Freiheit von Palästina auf die Straße. Und dann der nächste Schritt, bringt die europäischen Nationen unter ein islamisches Kalifat. So, das heißt, dieser rasante Anstieg von diesem ganzen Antisemitismus, es ist satanisch, es ist teuflisch, es ist dämonisch. Und warum? Warum geht es gegen dieses kleine Land, das kleine Volk? Assad hat in Syrien 500.000 seiner eigenen Landsleute umbringen lassen. Eine 500.000 eigene Leute. Keiner schreit danach. Vorgestern wurden in Sudan von einer Hamas befreundeten muslimischen radikalen Gruppe 800 Brüder und Schwestern umgebracht. 800 Christen. Zusammengetrieben wie die Schafe und dann abgeschlachtet wie die Schafe. Vorgestern. Gibt es da irgendeine Randnotiz, eine kleine in den Medien? Nee, weil die Medien waren größtenteils vom Satan beherrscht. Und diese Dinge kommen nicht an die Öffentlichkeit. Keiner klärt. Gott sieht das Leid seiner verfolgten Kinder da in diesen muslimischen Ländern. Aber bloß mal, weil Satan hasst Israel und er hasst auch die Christen. Was den Juden zuerst geschieht, geschieht dann den Christen. Weil er hasst beides. Steht auch so im Koran. Bringt sie alle beide um. Die Christen, weil sie blasphemisch sind. und die Juden als die Anhänger des Buches, so ähnlich. Es ist für jeden Moslem eine Pflicht, sie zu töten. So. Warum ist dieser Anstieg da? Weil Satan will das mit aller Macht verhindern, dass Jesus Christus seinen Thron in Jerusalem aufrichtet. Wenn es ihm gelingt, dieses Land unter seine Kontrolle zu kriegen, durch muslimische Nationen, dann ist da Platz für Jesus Christus nicht bereit, das auf seinem Thron setzen kann. Also so sind diese Dinge auch besser zu verstehen. Gut, jetzt lass uns mal, die Königsherrschaft von Jesus Christus ist der erste Punkt, der in vielen, über 300 prophetischen Worten des Alten Testaments ist es enthalten. Und das sollte auch für uns Christen eine Bedeutung haben. Und wenn Jesus kommt, wird er sein Volk Israel aus der Knechtschaft seiner Hände, seiner Feinde befreien. Und der zweite Punkt ist, wo auch es viele prophetische Worte gibt und was doch in der Zukunft liegt, was aber jetzt speziell mit Israel zu tun hat, nicht mit uns aus den Nationen. Wenn der Messias kommt, wird er die verlorenen Stämme Israels sammeln aus den Nationen. Die 10 Stämme Israels, der überwiegende Teil von denen, ist seit 721 vor Christus verschollen. Und wenn da, haben die Assyrer sie dann jenseits des Euphrat geführt. Und wenn der Messias kommt, steht in den alten prophetischen Worten, Jesus Christus, wird er sie sammeln aus allen Nationen, Israel und Juda wieder zu einer einzigen Nation machen. Und der dritte Punkt ist, den du überall in den prophetischen Worten wiederfindest, das ist dann die Wiederherstellung nicht Israels, das Reich für Israel, sondern dann kommt die Wiederherstellung aller Dinge, wovon die Propheten gesprochen haben, ist der dritte Punkt. Und das bedeutet, dass wenn Jesus hier regiert, wird es 1000 Jahre Frieden geben auf der Erde. Und Jesus stellt alles wieder her, was der erste Adam und Eva verloren hat. Er wird diese Erde reinigen durch Feuer. Die Gesetzlosen werden entfernt. Alles Böse wird entfernt. Satan wird entfernt. Alle Dämonen werden entfernt. Und dann wird es auf dieser Erde so geschehen, dass alle Umweltprobleme, Energieprobleme, all diese Dinge, Klima, was jetzt alles so hochgespielt wird, Jesus wird in einem Schlag alles verändern. Es wird auf dieser Erde sein wie im Garten Eden, für 1000 Jahre lang. Das sind die Dinge der Wiederherstellung aller Dinge, wovon alle Propheten gesprochen haben. Und wann wird das eingeläutet? Wenn der siebente Engel seine Posaune bläst. Dann gibt es den Wechsel von einem Zeitalter zum nächsten. So, das wollen wir jetzt mal die grobe Übersicht, aber diese Dinge müssen in uns drin sein, weil das auf uns, auch auf Christen noch zukommt und auf Israel, und dass wir darüber Bescheid wissen, dass eine Hoffnung in uns da ist, dass Jesus kommt, um all dem Bösen auf dieser Erde, was sich nochmal aufbäumen wird, ein Ende macht. Und wir hatten das letzte Mal schon erwähnt, lass uns mal in Lukas 1, 30 bis 33 reingehen. Als der Erzengel Gabriel, der vor Gott steht, der Maria die Ankündigung der Geburt von Jesus weitergab, dann sagte er im Lukas 1, 30 bis 33, dass ihr das Kind von Gott ist, dass es Gottes Sohn ist. Der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden, einen Sohn gebären. Du sollst ihm den Namen Jehoshua, Jesus, nennen. Dann Vers. Da wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob herrschen. Ewigkeit seines Königtums wird kein Ende sein. Lass mal den Vers mal, die zwei. Und hier hat der Engel bei der Ankündigung der Geburt von Jesus. Wir lesen da oft so drüber weg, ach, die Weihnachtsgeschichte, kennen wir alles, Krippenspiele und alles, ne? Und wir lesen drüber weg. Und das, was da drin ist, sich in diesen drei Versen verbirgt, ist enorm. Es ist eine Zusammenfassung von alttestamentlichen prophetischen Aussagen, die einen Zeitraum von reichlich 2000 Jahren überbrücken. Die Geburt von Jesus, der Sohn Gottes. Und dann steht als nächstes, da wird groß sein, Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird herrschen in Ewigkeit über das Haus Jakob, also über Israel. Sein Königtum wird kein Ende geben. Und hier fasst der Engel, wie es in vielen das müsst ihr euch merken, wenn du alttestamentlich oder prophetische Aussagen liest, oftmals ist es eine prophetische Sprache, eine poetische Sprache und du hast manchmal in einem Satz oder zwei Sätzen Zeitperioden von 1000 Jahren oder hier von 2000 Jahren enthalten. Aber hier ist ganz klar angesagt, dass Jesus nochmal kommen wird und seinen Thron auf dem Thron Davids in Israel einnehmen wird. In Micha 5, er wird in Bethlehem geboren werden, ein Stück weiter steht, er wird da Friede sein, ein Friedensreich aufrichten und dann im Vers 9 in Micha 5, brauchen wir jetzt nicht aufschlagen, da wird sofort der Antichrist angesprochen und er wird den Assyrer aus dem Land raustreiben. Der Assyrer ist ein Wort oder ein Name für den Antichrist im Alten Testament. Gog und der Assyrer werden beide im Alten Testament als wie der letzte Herrscher, der gegen Israel aufsteht, bezeichnet. Und dort steht bei Micha, so wird, dass er den Assyrer aus dem Land treibt. Gut, soweit haben wir letzte Woche mehr drüber gesprochen. Und dann steht tatsächlich dort in der Offenbarung, wenn du weitergehst, Offenbarung 11, 15 bis 17, dort steht, ich erwähne es noch mal, dass der siebente Engel seine Posaune bläst und dann Jesus Christus seine Herrschaft antritt. Vielleicht können wir es nochmal einblenden, Offenbarung 11, 15 bis 17. Weil es ist ganz wichtig, das zu verstehen, weil es gibt ganz viele Endzeitlehren, die sagen, die Entrückung findet bei der siebten Posaune statt. Bei der siebten Posaune findet keine Entrückung statt. Weil die Offenbarung nach ist eine Beschreibung des Tages des Herrn. Und im Tag des Herrn ist die Entrückung nicht enthalten, weil die Entrückung vor dem Tag, die beginnt mit dem Tag des Herrn. Und er sagt hier, Vers 17, wir danken dir, o Herr, du Gott, du Allmächtiger, denn der du bist, da du warst, da du kommst, dass du deine große Macht an dich genommen hast und die Königsherrschaft angetreten hast. Jesus Christus ist die Autorität über Himmel und Erde gegeben, aber wenn der siebente Engel seine Posaune stößt, dann ist der Zeitpunkt erfüllt, wo Jesus sagt in Apostelgeschichte 1, den der Vater festgesetzt hat in seiner eigenen Vollmacht, dann geht es los, wo Jesus Christus seine Königsherrschaft antritt. Amen. Wo er sagt, jetzt bin ich bereit. Nach Gottes Befehl, wann es soweit ist. Das geschieht zur siebten Posaune. Und es ist laut den Aussagen der alttestamentlichen Propheten, ist der Tag des Herrn ein Tag des Gerichts. So, und was geschieht dann als erstes? Geh mal in die Situation rein, ähnlich wie Johannes. Du hörst jetzt im Himmel die ganzen Dinge und du erlebst das mit, dass der siebente Engel seine Posaune stößt oder bläst und dann Jesus Christus seine Königsherrschaft antritt. So, was geschieht denn dann als nächstes? Wir gehen wieder in Jesaja rein, 1. Jesaja, und dann findest du die Parallele exakt in der Offenbarung. Jesaja 24, Vers 22 bis 23. Jesaja 24, 21 bis 23. Und es wird geschehen an jedem Tag, da wird der Herr das Herr der Höhe in der Höhe heimsuchen, und die Könige der Erde auf der Erde. Sie werden eingesperrt, wie man Gefangene in die Grube sperrt, und im Kerker werden sie eingeschlossen. Und nach vielen Jahren werden sie heimgesucht werden. Da wird der Mond erröten und die Sonne schaumrot werden, denn der Herr der Herrscharen herrscht dann als König auf dem Berg Zion und in Jerusalem, und vor seinem Ältesten ist Herrlichkeit. Der letzte Vers spricht von der Herrschaft auf seinem Thron. Aber was spricht der Vers 21? An jenem Tag, am Tag des Herrn, der siebente Engel bläst seine Posaune. Was geschieht dann? Da wird der Herr das Herr der Höhe in der Höhe heimsuchen, die Könige der Erde auf der Erde. Das heißt, das erste Gericht ist ein Tag des Herrn, wie gesagt, ist ein Tag des Gerichts. Und das erste Gericht trifft die Herrschaftsstrukturen Satans und der gefallenen Engel im zweiten Himmel. Das heißt, Jesus macht von oben her Luft. Das Gericht fängt von oben her an. Deswegen steht in Jesaja, die Könige, das Herr der Höhe in der Höhe und die Könige der Erde auf der Erde. Und das geschieht exakt dann, wenn Jesus seine Herrschaft antritt. Und wir lesen das in der Offenbarung 12. Die Parallele in der Offenbarung, so siehst du immer den Zusammenhang. Und dort steht in Offenbarung 12, was ihr alle kennt, es entstand ein Kampf im Himmel, Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen, der Drache und seine Engel kämpften. Na? Gott sucht, der Herr sucht heim, das Herr da in der Höhe. Aber sie siegten nicht und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden, es wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, der den ganzen Erdkreis verführt, er wurde auf die Erde hinabgeworfen, seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und dann steht hier im Vers 10, ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil, die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus gekommen. Denn hinabgestürzt ist der Verkläger der Brüder, dass sie ihn vor Gott verklagte Tag und Nacht. Amen. Nun ist das Heil und die Kraft gekommen. Nun ist das Reich Gottes gekommen. Weil die erste Amtshandlung von Jesus Christus, wenn er seine Herrschaft antritt über diese Erde, ist, er stößt Satan aus dem zweiten Himmel und seine gefallenen Engel auf die Erde. Und wenn das geschieht, wehe der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen, hat einen großen Zorn, da weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Und diese Zeit ist dann auf diese 3,5 Jahre begrenzt. So, das ist das Erste, was Jesus tut, wenn er seine Herrschaft antritt, Säuberung des zweiten Himmels. Jesaja 24, Offenbarung 12, es sagen exakt dasselbe aus. Was tut er als Nächstes? Im Jesaja 24 steht, nachdem er das Herr in der Höhe heimsucht, sucht er die Könige auf der Erde heim. Und das nächste Gericht, was auf dieser Erde stattfindet, und da kommt Jesus sichtbar wieder zurück, dass er das Volk Israel aus der Knechtschaft seiner Hände, der Hände der Feinde befreit. Und das war die Erwartung der Jünger in der Apostelgeschichte 1. Jesus, jetzt bist du hier, jetzt befreie uns von der Knechtschaft der Römer und richte für Israel das Reich wieder auf, die Königsherrschaft. Die Jünger damals haben das sofort erwartet. Und Jesus sagt, nein, erst müssen die Heiden noch gerettet werden, dann ist es soweit. Aber dass der Tag kommt, steht fest. So, und dann lesen wir in Daniel 12,1, dass in der letzten Zeit eine große Bedrängnis sein wird für das Volk Israel. Das heißt, das, was wir jetzt sehen an Antisemitismus und an kriegerischen Auseinandersetzungen, wird in der letzten Zeit für Israel nochmal einen enormen Höhepunkt erleben. Erfahren, in 3,5 Jahre lang. In Daniel 12 steht auch die ganze Zeitangabe alles dort drin, das habe ich auch früher schon mal erwähnt. Aber bloß mal zur Erinnerung, die große Bedrängnis für das Volk Israel. Und dann sagt Jesus in Matthäus 24, 22, nachdem er über die große Bedrängnis spricht, sagt er, wenn diese Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch gerettet, aber um der Auserwählten willen wird diese Zeit verkürzt. Wer sind die Auserwählten? In erster Linie das Volk Israel, immer die Juden zuerst, und in zweiter Linie auch die Christen, die dann noch hier leben. Um dieser Willen wird diese Zeit der Bedrängnis verkürzt. Und in Sacharja 13 lesen wir, dass ein Drittel der Juden das Ganze überlebt, das Szenario. Aber was geschieht, wenn Jesus sichtbar kommt? Und da gehe ich aber jetzt wieder erst in der Apostelgeschichte und dann ins Alte Testament, okay? Und du siehst wieder, wie das hundertprozentig zusammenwirkt. Das eine sagt dasselbe wie das andere. Apostelgeschichte 1, Vers 11. Jesus fuhr in den Himmel auf Und dann standen zwei Engel, Männer in weißer Kleidung bei ihnen, also zwei Engel. Und die Jünger schauten auch nach oben und die Engel sagten, schaut nach unten. Und die Engel sprachen zu den hinaufschauenden Jüngern oder Aposteln, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel hoch? Weil sie haben Jesus noch hinterher geschaut. Was schaut er dort hoch? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Okay, die Engel müssen es ja wissen, ne? Die sprechen ja Gottes Wahrheiten aus. Und da sagen sie, Jesus wird genauso wieder zurückkommen, wie er den Himmel aufgefahren ist. Und wo war das Ereignis? Wo ist er in den Himmel aufgefahren? Östlich von Jerusalem, auf dem Ölberg. Und dann, die Jünger stehen auf dem Ölberg, schauen hoch, Jesus war weg, die Wolken waren bloß noch zu sehen. Und die Engel stehen neben ihm und sagen, genau so wie er gegangen ist, auf derselben Straße wird er zurückkommen. Was lesen wir bei Saraja 14? Genau dasselbe. Alles schon prophezeit durch die alten Propheten. Saraja 14, ab Vers 1. Siehe, es kommt ein Tag für den Herrn, da wird man dein, also für Jerusalem, wird man deine Beute verteilen in deiner Mitte. Da werde ich alle Heidenvölker bei Jerusalem zum Krieg versammeln. Die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert, die Frauen geschändet werden und die Hälfte der Stadt muss in die Gefangenschaft ziehen. Der Überrest des Volkes aber soll nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Das heißt, es ist eine Beschreibung für die große Bedrängnis für Israel, hier in diesem Zusammenhang, für die Christen, die dann leben, es gibt ebenso Bedrängnis, aber immer in erster Linie für Israel, wie es in Daniel 12, Vers 1 steht. So. Und das ganze Land ist von heidnischen Armeen eingenommen und sie stehen alle Heidenvölker um Jerusalem versammelt zum Krieg. Und sie werden die Stadt einnehmen. Und dann steht dort, was dort geschieht. Die Hälfte der Stadt muss in Gefangenschaft ziehen. Wir beten jetzt, dass 240 Geiseln, die meisten davon sind Juden, aus der Hand der Hamas befreit werden. Ja? Wenn Gog, der Assyrer, der Antichrist, gegen Jerusalem zieht, es einnimmt, wird die Hälfte der ganzen Stadt als Geiseln gefangen genommen werden. Aus der Stadt weggeführt werden. So, und dann kommt aber der Vers 3. Dann wird Jesus das Herr in der Höhe, dann wird er die Könige auf der Erde heimsuchen. Und da steht hier, aber der Herr wird ausziehen und gegen jene Heidenvölker kämpfen, wie damals am Tag seines Kampfes, am Tag der Schlacht. Das heißt, dann das ist der Punkt. Der Antichrist und dieses Herr Gog, Marco, dieses ganze Herren haben Israel und Jerusalem eingenommen, in Gefangenschaft geführt und Unheil angerichtet, viele Leute umgebracht und viele böse Dinge getan. Und in dem Moment kommt das Zeichen des Menschensohns, wie es im Matthäus 24 steht, habe ich ausführlich schon mal darüber gesprochen, aber ich möchte, das kommt dann. Das Zeichen des Menschensohns wird erscheinen. Die Juden werden ihn sehen, den sie durchbohrt haben, wie drei Schriftstellen das belegen, werden sich an die Brust schlagen, werden Buße tun und werden rufen, Baruch haba b'shem Adonai. Gesegnet seist du, der da kommst im Namen des Herrn. Und was hat Jesus zu ihnen gesagt? Jerusalem wird zerstört werden. Und ihr werdet, zu den Juden, ne, bevor er gekreuzigt wurde, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis dass ihr ruft, Baruch haba b'shem Adonai. Gesegnet heißt, ist der, der kommt im Namen des Herrn. Und das in dem Moment, in der größten Drangsal, die Stadt eingenommen und die Juden denken, jetzt ist alles aus. Dann erscheint das Zeichen des Menschensohns, also das Zeichen ist er zu Rechten Gottes, dass er der Sohn Gottes ist. Und dann werden sie Buße tun, an die Brust schlagen, sagen, das ist der Messias. Und er wird kommen und sein Volk befreien. Amen. Und er allein wird kämpfen, wie am Tag der Schlacht. Und wird Gericht ausüben über die Könige, also den Antichristen, den falschen Prophet und die 10 Könige, die mit ihm zusammengezogen sind, und gegen das ganze Heer. Pass auf, und was steht hier im Vers 4? Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen. Er wird wieder so zurückkehren, wie er in den Himmel aufgefahren ist. Er wird wieder auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten, nach Westen, hin zu einem großen Tal. Und die Hälfte des Berges wird nach Norden zurückweichen, die andere nach Süden. Das heißt, wenn Jesus zurückkommt, wird es ein Erdbeben geben, wenn er seine Füße auf dem Ölberg stellt. Die ganze Erde wird erschüttert werden. Dieser Ölberg wird sich spalten und dann wird er kämpfen gegen diese Heidenvölker. Was steht in der Offenbarung? Was ist die letzte Zornschale? Das letzte Zornschalengericht steht dort, es ist ein Erdbeben, Hagel und Feuer und Erdbeben, wie es noch nie gegeben hat. Was steht in Hesekiel 38, 39, wenn Gog von Magog in Israel einmarschiert, das ist ein Name für einen Antichristen. Und viele sagen heute, du liest viele Internetbeiträge, jetzt beginnt der Krieg von Gog und Magog. Hesekiel 38, 39. Nein, es ist genau der letzte Kampf damit gemeint. Weil auch bei Gog und Magog geschieht ein mächtiges Erdbeben. Wenn Jesus auf dem Ölberg auftrifft. Und dann liest du Vers 5b. Ich habe es mal abgekürzt, nur den letzten Teil von Vers 5, Sacharja 14. Dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit dir oder mit ihm. Interessant. In Sacharja 14 steht, dann wird der Herr, also der Messias, Jesus wird kommen und alle Heiligen mit ihm. Wer ist das? Wer sind die Heiligen? Das ist die Braut von Jesus. Amen. Du bist dann mit dabei. Jetzt kommen wir als Gemeinde ins Spiel. Ja, ich habe am Anfang das prophetische Wort von dem Prophet aus Ukraine weitergegeben. So, und macht euch bereit, wenn Jesus kommt, er wird seine Gemeinde vor den letzten Gerichten wegholen. Und wir werden mit Christus, alle Heiligen mit ihm, werden mit ihm auf die Erde kommen. Während die Gerichte auf dieser Erde geschehen, ist die Braut im Himmel und feiert Hochzeit. Selig sind die, die zum Hochzeit mal berufen sind. Amen. So, und dann, wenn Jesus seine Herrschaft antritt, ist seine Braut, die Königin oder wie immer man das nennt, ist immer mit dabei. Was sagt Paulus? Wir werden entrückt werden und wir werden bei dem Herrn sein alle Zeit. Amen. Und wenn er seine Herrschaft antritt, ist die Braut mit dabei. Wenn Jesus sichtbar zurückkommt, sind alle Heiligen mit ihm. Steht schon bei den alten Propheten. Aber wir werden nicht kämpfen, sondern der Herr allein wird kämpfen am Tag der Schlacht. Und wir werden hinterher vielleicht auf Schofahörnern blasen oder Lobpreis machen und ihn loben und preisen. Amen. Aber er wird als allein kämpfen gegen diese finsteren Mächte und gegen diese vom Dämonen besetzten Menschen. So, behalt mal das in deinem Gedächtnis, Sacharja 14, Vers 5b. Dann wird der Herr, mein Gott, kommen, alle Heiligen mit ihm. Und jetzt blättern wir mal ganz viele Seiten weiter in der Offenbarung. Genau dasselbe steht in der Offenbarung. Offenbarung 17, Vers 14. Und davor wird der ganze Krieg beschrieben, die 10 Könige, die 10 Hörner, der Antichrist und so weiter. Und dann steht im Vers 14, diese werden mit dem Lamm, also Jesus, Krieg führen. Und das Lamm wird sie besiegen, denn es ist der Herr der Herren und der König aller Könige. Und mit ihm sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen. Amen. Sacharja 14 steht, mit ihm sind die Heiligen und wenn in Offenbarung steht, und mit ihm sind die Berufenen, Auserwählten, Treuen oder die Gläubigen. Amen. Das ist seine Braut. Heilig, berufen, auserwählt, treu und gläubig. Das sind alles Adjektive der Braut von Jesus Christus. Amen. Was nochmal zur Ermutigung für uns, dass wir Jesus, wenn er zurückkehrt, zum zweiten Mal von hinten sehen. Also wir kommen mit ihm. Wenn du ihn von vorne siehst, ist es schwierig. Ich möchte ihn da von hinten sehen. Ich habe schon meinen Platz reserviert in dieser, mein Pferd schon so. Amen. Also will ich unbedingt dabei sein. Amen. Seht ihr wieder die Parallelen, dass die prophetischen Worte alle dasselbe aussagen, Offenbarung, rückgekoppelt zu Jesaja 14. Jetzt kommen wir nochmal zu Hesekiel 38, was heutzutage viel im Gespräch ist. Vielleicht kann man das Bild von letzter Woche nochmal anwerfen, was ich ganz am Schluss nochmal reingegeben habe. Geht das? Hier seht ihr das nochmal. Hier sind die Länder, die in Hesekiel 38 aufgeschrieben sind, aufgezählt sind, die mit diesem Gog aus Magog dagegen Israel ziehen. Und viele Völker mit ihm, das ist nicht der einzigste. Da steht, diese sind namentlich erwähnt und dann steht nochmal viele Völker mit ihm. Und bei Saraja steht alle Völker. Und so weiter. Hab ich jetzt das Buch. Und das, Israel wird keine zwei Kriege miterleben. Nicht Hesekiel 38, wie viele sagen, dass jetzt, dass als nächstes kommt der Iran, marschiert ein mit Russland und Türkei und den nordafrikanischen Staaten. Und dann wird am Ende der Zeit Israel nochmal einen verheerenden Krieg durchmachen. Es sagt alles dasselbe aus. Ja, wir sehen Gog, Magog aus dem äußersten Norden, ist die Türkei. Die heutige Türkei. Und dann steht bei, ich gehe das Ganze, die zwei Kapitel jetzt nicht durch, bloß mal für euch als Hinweis. Und dann steht bei der äußerste Norden, sagen viele Russland, ne? Das geht dann noch weiter hoch. Und dann wird da bei Hesekiel 38 auch erwähnt, das Land Dogarma aus dem äußersten Norden. Wo liegt das? Auch in der West-Türkei. Und Dogarma gibt es ganz klare geschichtliche Belege, dass dieser Land oder dieses Volk Dogarma im Land der jetzigen Türkei damals angesiedelt war, zur Zeit von Hesekiel und später. Und auch die anderen Stämme, die dort aufgehört, auch Magog, wurde auch in alten geschichtlichen Büchern niedergeschrieben, als Handelspartner vom Assyrischen Reich dann und so weiter. Das ist alles dort lokalisiert war. Und du musst zurückgehen, wann hat der Prophet die Botschaft erhalten? Und das sind die Volksstämme, die er dort anspricht. Und dann, wie gesagt, noch viele Völker mit dir. So, und ich habe bisher auch, schon darüber gesprochen, dass das, was mit der Koalition von Russland, Iran und Türkei zusammenhängt, die es so in der Geschichte noch nicht gegeben hat wie jetzt. Aber ich habe dann mal immer wieder die Kapitel gelesen. Und ein Vers hat mir zu denken gegeben, dass es doch nicht sein kann. Und das ist der Vers 17. Können wir vielleicht mal einblenden? Hesekiel 38, Vers 17. Und dort sagt Gott zu Gog, so spricht der Herr, bist du nicht der, von dem ich in vergangenen Tagen geredet habe, durch meine Knechte, die Propheten Israels, die in jenen Tagen jahrelang geweissagten, dass ich dich über sie kommen lassen würde. Und da habe ich überlegt, Gog von Magog, eine Prophetie über Russland und seine Allianz habe ich nirgendwo in den Propheten gelesen. Aber eine Versammlung von vielen Nationen, die gegen Jerusalem ziehen mit einem Herrscher vorneweg, liest du in vielen Propheten. Also ist Hesekiel 38, 39 eine andere Sichtweise des letzten Kampfes, den Sacharja 14 beschreibt, gegen Jerusalem, gegen Israel. Bloß aus einem anderen Blickwinkel. Und die jüdischen Schriften vom Talmud, Midrasch und rabbinischen Schriften, also das sind alles jüdische Schriften aus dem zweiten Tempelperiode vor über 2000 Jahren. Sie beschreiben das so, dass das, was bei Hesekiel 38, 39 steht, dasselbe ist, was in Joel 4, Daniel 7, Daniel 11 steht. Das ist unter Sacharja 14. Sie sagen, das korrespondiert mit all diesen anderen alttestamentlichen Schriften. Es sagt im Prinzip genau dasselbe aus. Okay, ich werde es jetzt nicht übersetzen daher. Sinngemäß steht das dort. Also war die jüdische Sichtweise schon immer, dass das sich auf den letzten Kampf bezieht. Gut, wo findest du das in der Offenbarung wieder? Ganz klar in Offenbarung 19. Jesus auf dem Reiter auf dem weißen Pferd kommt auf diese Erde zurück. Ein Herr aus dem Himmel folgt ihm und er wird mit dem Stab aus seinem Mund, also mit dem Schwert aus seinem Mund, wird er den Antichrist vernichten und das Herr, das mit ihm gezogen ist. Also er wird allein kämpfen. Paulus sagt das in 2. Thessalonicher 2, Vers 8, dass wenn Jesus kommt, wird er mit dem Hauch seines Mundes, also aus seinem Mund, den Antichrist vernichten. Und dasselbe steht in Jesaja 11, 4. Ich erwähne es nur, weil das alles sagt dasselbe aus. Schwert, Mund, so wird Jesus den Krieg führen gegen diese Armee von Gog, von dem Antichristen. Und Jesaja 11, 4 ist es schon prophezeit. Er wird den gewalttätigen Schlagen mit dem Stab seines Mundes oder dem Schwert seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Das verwendet Paulus in 2. Thessalonicher 2, 8 und Offenbarung 19. Steht genau dasselbe. Amen. Bloß mal, dass man den Zusammenhang ein bisschen bekommt. Okay, dann wird die Erde gerichtet und dann steht in Offenbarung 20, 1 bis 3, wendet sich Jesus nicht mehr den Menschen zu, sondern jetzt durch einen Engel lässt er Satan und die gefallenen Engel die Dämonen binden für 1000 Jahre. Und so reinigt er die Erde. Dann das nächste wäre jetzt die Sammlung des Volkes Israel. Volkes Israel und Juda. Und entweder das geschieht, wenn sie den Menschensohn sehen, oder es geschieht dann danach, ich würde das jetzt zeitlich jetzt nämlich festlegen, das einzuordnen. Aber interessanterweise findest du im 7. Kapitel von der Offenbarung, Vers 1 bis 8, plötzlich 12 Stämme Israels aufgelistet. Der Stamm Dan fehlt dort. Aber diese Stämme, die seit 721 vor Christus verschollen sind, die 10 Stämme davon, tauchen in Offenbarung 7 plötzlich wieder auf. Und aus jedem dieser Stämme werden 12.000 versiegelt und das Ganze gibt 144.000. Und ihr Lieben, das hat nichts mit den Zeugen Jehovas zu tun. Die nehmen diese Stelle, beziehen es auf sich, völlig irre geleitet. Die Zeugen Jehovas ist eine dämonische Lehre, die viele Menschen in die Hölle verführt. Das sind 12.000 Juden aus jedem Stamm. Und hier sind das wie eine Erstlingsfrucht, die dann, wie das geschieht, sagt die Offenbarung nicht, plötzlich sind die da. Jesus sammelt aus allen 12 Stämmen 12.000, die er dann versiegelt, sodass die Gerichte sie nicht treffen, die ersten 3,5 Jahre, genauso wie die zwei Propheten, die in der Offenbarung weiter hinten stehen, die dann prophezeien werden 3,5 Jahre. Die Propheten werden nicht allein sein, sondern sie werden 144.000 Juden, das sind buchstäblich Juden, die dann während der ersten Periode der letzten sieben Jahre den Menschen das Evangelium verbringen in großer Kraft. Amen. Das sind die Erstlinge aus den 10 Stämmen. Die tauchen weiter hinten nochmal auf. Gehe ich das nicht, du liest die 144.000 weiter hinten nochmal und sie werden als Erstlinge, die für das Lamm genommen wurden, aus den 12 Stämmen. Warum da dann Stamm Dan nicht dabei ist, gibt es viele Spekulationen. Mache ich jetzt nicht. Bringt es verwirrt nur. Hier steht, die Stämme aus jedem werden die da sein. Und das kann man auch nicht allegorisch verstehen auf die Gemeinde und so weiter und so fort. Wenn es so drin steht, ist es so. Ja. Und dann, das würde ich aber jetzt euch mal als Hinweis geben, die beste Stelle über die Sammlung des Volkes Israel und Juda aus den Nationen, wenn der Messias kommt, steht in Hesekiel 37, 21 bis 28. Ich würde es euch einfach mal empfehlen, das mal in Ruhe zu lesen, sonst würde das jetzt zu viel Information. Ich habe das zigmal gelesen. Du musst das lesen, bis der Heilige Geist dir das immer tiefer rutschen lässt und dass die Offenbarung draus kommt. Aber hier, kurz gesagt, im Hesekiel 37 steht, dass er, der Messias, aus den Heidenvölkern wieder alle Stämme sammeln wird. Und ich werde sie im Land, Vers 22, ich werde sie im Land auf den Bergen Israels zu einem einzigen Volk machen. Sie sollen alle nur einen einzigen König haben, den Messias. Und sie sollen auch künftig nicht mehr zwei Völker bilden, noch in zwei Reiche zerteilt werden. Und Vers 24, mein Knecht David soll ihr König sein. Sie sollen einen einzigen Hirten haben. Sie werden meine Rechtsbestimmungen wandeln, meine Satzungen tun. Und da wird sie wieder in sein Land bringen. Dann steht, dass er den Bund des Friedens aufrichten wird. Und am Ende dieser Verse steht, dass Gott wieder seine Wohnung aufrichten wird unter seinem Volk. Das heißt, Jesus als Gottessohn wird wieder unter seinem Volk sein. Das geschieht, wenn er zurückkommt. Er sammelt die verlorenen Stämme. Wie auch immer das geschieht, ist es seine Sache, ist ein Wunder Gottes, dass es die überhaupt noch gibt. Bisher, die jetzt in Israel sich befinden, sind aus dem Stamm Juda und Benjamin, die dann bei der babylonischen Gefangenschaft dann nach Babylon geführt wurden, unter Esra und Nehemia zurückkamen. Die hauptsächlichen Juden kommen aus diesem Hintergrund, aus diesen Stämmen. Dann der Stamm Manasse, das sind die indischen Juden, sind schon einige zurückgekehrt vom Stamm Manasse. Und die äthiopischen Juden, sagt man, die kommen aus dem Stamm Dan. So, und dann gibt es noch eine Gruppe im nördlichen Teil von Südafrika, südlichen Teil von Simbabwe. Und die sehen sich als Nachfahren des Stammes Levi. Und irgendwo gibt es da an der Blutlinie gibt's da Übereinstimmung. Wird viel spekuliert über das Thema, wenn der Messias kommt und die 10 Stämme sammelt, dann werden wir genau wissen, wo sie herkommen. Auf jeden Fall wird es geschehen. Das sehe ich als ein riesiges Wunder, wie die Jahrhunderte oder Jahrtausende dann überlebt haben in den Nationen. Ein Hinweis noch, da gibt es einen geschichtlichen Beleg aus dem Ende des ersten Jahrhunderts von Josephus Flavius, der die ganzen jüdischen Kriege, die Einnahme Jerusalems, alles detailliert miterlebt hat und beschrieben hat. Und er hat zu seiner Zeit, so 70 nach Christus oder 80 nach Christus, wo dann das Buch geschrieben hat, hat er gesorgt, dass jenseits des Euphrat, also in dem Gebiet des alten Assyrischen Reiches, noch Hunderttausende seiner Brüder gelebt haben. Das heißt, knapp 800 Jahre später, nach der Vertreibung des Nordreichs Israel, wo der assyrische König sie gefangen nach Assyrien abgeführt hat, jenseits des Euphrat in das alte Assyrische Reich, das ist der heutige Iran, Irak, haben sich 800 Jahre später noch Juden befunden. Ist mal eine interessante Aussage. Und von dort haben sich die 10 Stämme dann verteilt. Ein paar gibt es sicher noch dort. Im Jemen, ne, aus Jemen wurden ja auch Juden heimgebracht nach Israel. Aber von dort haben sie sich verteilt Richtung Nordeuropa, Nordosteuropa, osteuropäischen Juden. Das sind dann auch die Ashkenazi, das sind dann auch ein türkischer Stamm, ja, also, die haben sich dann mit eingekreuzt, die wollten immer an der Knechtschaft des Papstes stehen, sind Juden geworden. Also jetzt hast du einen Blutsanteil auch noch mit drin. Also die osteuropäischen Juden kommen von daher. Und dann gibt es auch geschichtliche Belege, dass mit den Römern, das waren aber dann aus dem Stamm Juda und Benjamin, Kaufleute mit den Römern in das damalige Germanien gezogen sind, Trier. Ne? Das war ja alles römisches Gebiet. Und dass dort Juden ansässig wurden und die sich dann in Deutschland ausgebreitet haben Richtung Osten und irgendwie haben sie sich gleich mal getroffen. Also die osteuropäischen Juden oder deutschen Juden, die bestanden aus diesem Teil, was damals von Israel durch die Römer hochkam und dann aus dem Iran. Bloß mal so als Verständnis. Und dann werde ich irgendwo, wo sie sich noch befinden, keine Ahnung, aber wenn der Messias kommt, wird er sie sammeln. Amen. Das steht erstmal fest. So, das ist der Punkt 2. Und dann mal ein paar interessante Verse dazu. Jesaja 11, 11 und 12. Jesaja 11, 11 und 12, dort steht, und es wird geschehen an jenem Tag, da wird der Herr zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken und den Überrest seines Volkes, der übrig geblieben ist, loszukaufen aus Assyrien, also wo sie damals vertrieben wurden, aus Ägypten, Bachos, Kusch, Elam ist heute Iran, Sinjar, selbe Gebiet, Hamad und von den Inseln des Meeres, also jetzt im Mittelmeerbereich. Und er wird für die Heidenvölker einen Banner aufrichten und die Verjagten Israels sammeln, die zerstreuten Judas, beide Stämme, also Israel und Juda, zusammenbringen von den vier Enden der Erde. Das ist eine Prophezeiung bei Jesaja, dass wenn der Messias kommt, wird er zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken. Jetzt ist Israel schon eine Nation, aber beim zweiten Mal wird er aus Israel und Juda, also alle Stämme zusammenbringen, von den vier Enden der Erde. Und das geschieht bei einem besonderen Instrumentenblasen. Und das steht in Jesaja 27, Vers 13. Und es wird geschehen an jedem Tag, da wird das große Schofarhorn geblasen werden. Da werden heimkommen die Verlorenen aus dem Land Assyrien, also die 10 Stämme, die Vertriebenen aus dem Land Ägypten und sie werden den Herrn anbeten auf dem Heiligen Berg in Jerusalem. Das heißt, wenn man das mal kurz zusammennimmt, Jesaja 11, wenn der Messias kommt, wird er Israel und Juda sammeln von den vier Enden der Erde. Jesaja 27, dieselbe Aussage und das wird geschehen, wenn ein lautes Schofar erklingt. Amen. Haben wir das? So, und jetzt gehen wir mal ins Neue Testament, in die Aussagen von Jesus. Matthäus 24, Vers 31. Was sagt Jesus in Matthäus 24, 31? Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Schofarschall, Posaunenschall, aber Schofarschall, und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Also von einem Ende der Erde zum anderen, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Versteht ihr? Schofarruf, Auserwählte von allen Himmelsrichtungen. Hat Jesus selbst gesagt. Amen. Viele deuten das auf die Entrückung. Kann sein. Kann aber auch nicht sein, weil hier steht nichts von der Auferstehung. Bei der Entrückung geht die Auferstehung der Toten voran, steht da nichts. Da steht nur ein Schofar, Auserwählte, versammelt von den vier Ecken der Erde und von den vier Winden der Erde. Und lest mal den Vers vorher in Matthäus 24. Ist da die Rede von der Gemeinde? Dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen und werden wehklagen alle Stämme des Landes Israel. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Versteht ihr? Hier ist von Israel die Rede. Drei Stellen aus dem Alten. Ich bringe es bloß ein, es ist bloß Wiederholung. Ich habe schon ausführlicher darüber gesprochen. Und im nächsten Vers wird er die Auserwählten sammeln. Kann es sein, dass der Messias dann die Stämme Israel und Juda sammelt durch seine Engel, bevor er die Gerichte auf dieser Erde ausgießt? Denn die Gerichte werden mit Feuer geschehen. Die Stellen habe ich jetzt nicht mit erwähnt. Steht in 2. Thessalonicher 1, kannst du nachlesen, im 1. Kapitel. Jesus kommt mit Feuer. Und er wird all die vernichten, die dem Evangelium nicht gehorcht haben. 2. Petrus 3, er wird die Erde richten mit Feuer. Wird er nicht seinen Auserwählten sammeln aus den Nationen zu sich, mit der Gemeinde zusammen, damit sie den Gerichten entgehen, halte ich für sehr wahrscheinlich. Kann es von der Entrückung der Gemeinde hier sprechen? Kann sein. Würde ich mich jetzt nicht hundertprozentig festlegen, dass es nicht so wäre. Es kann sein. Aber wir dürfen diesen Aspekt mit Israel nicht verlieren. Was sagen die alten Propheten? Ich habe euch die Stellen gegeben, Jesaja. Matthäus sagt dasselbe. Okay. Und der dritte Punkt, ja, wenn Jesus kommt, dann stellt er alle Dinge wieder her. Und was wird er tun? In Offenbarung 20 sehen wir, dass Throne aufgestellt werden und das Gericht wird übergeben. Ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um das Zeugnis Jesu, um das Wort des Gottes willen, die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild, die das Malzeichen auf ihrer Stirn Hand nicht angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und regierten mit dem Christus 1000 Jahre. Das ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig ist, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern werden Priester Gottes des Christus heißen, mit ihm regieren 1000 Jahre. Das Erste, was geschieht, wenn Jesus dann auf seinem Thron sitzt, er wird die auferwecken, die um seines Namens willen enthauptet wurden in den letzten 3,5 Jahren. Weil jeder, der das Standbild des Antichristen nicht anbeten wird, wird enthauptet werden. Wofür steht das Enthaupten? Ganz starke Parallelen zum Islam. So. Und die werden von Jesus lebendig gemacht. Das ist nicht die entrückte Gemeinde. Die ist vorher weg. Das sind die, die dann gläubig wurden durch den Dienst der 144.000, der zwei Propheten und durch wen auch immer, die dann an Christus dran geblieben sind, die das mit ihrem Leben bezahlt haben als Märtyrer, und die werden von Jesus in dem Moment zusammen auferweckt und die werden dann zur ersten Auferstehung noch hinzugefügt und sie werden genauso mit dem Christus herrschen und regieren. Und dann wird Jesus Gericht ausüben über die Heidenvölker, die die letzte Schlacht alles überlebt haben. Und das lesen wir in Matthäus 25, könnt ihr aufschreiben. Das ganze Kapitel spricht Jesus davon, dass er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird. Und dass er regiert und dass er die verbliebenen Völker aufteilt in Schafe und in Böcke. Und was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan, sagt er ihnen. Ihr Lieben, wenn jetzt die Welt schon so beeinflusst ist vom Antisemitismus, auch viele Christen infiltriert werden, was soll dann erst geschehen, wenn die große Bedrängnis da ist? Und die geringsten Brüdern von Jesus, nämlich den Juden und den Christen, die dann leben in dieser Zeit, beigestanden haben, wie die Deutschen die Juden versteckt haben oder Corrie ten Boom, ihre Familie, die Juden versteckt haben, die zählt Jesus bei seinem, wenn er die Heidenvölker vor sich versammelt, wird er sie richten nach dem, wie sie mit seinem Volk umgegangen sind, mit den Juden und mit den Christen. Na, ihr habt mich besucht, ihr habt mich begleitet, ihr habt mich ernährt. Was ihr ihnen getan habt, habt ihr mir getan. Und kommt rein in das Reich, das Gott euch bereitet hat. Dann meint er das tausendjährige Reich. Und zu den Böcken sagt, da geht in das Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Also die Erde wird dann auch von all denjenigen von Jesus gereinigt, die, ja, kann es schon so sagen, die gegen Christen oder antisemitisch waren. Deswegen ist es kein Spaß, halt, da sich für Israel einzusetzen. Die Nation macht Fehler, definitiv. Die hat schon immer Fehler gemacht. Und wird so bis zum Schluss noch tun, bis Jesus kommt. Aber unsere Aufgabe ist es, für sein Volk zu stehen, weil es sind und bleiben seine Auserwählten, die er sammeln wird. Und wie wir mit dem Volk Israel jetzt umgehen, in dieser Zeit, fürs Beten, Einstehen und so weiter, uns verbinden im Geist, das wird von ihm ganz genau beobachtet. So, und dann wird Jesus, wenn die ganzen Gerichte dann durch sind, dann wird er die ganze Schöpfung wiederherstellen, diesen hier auf dieser Erde. Danach sehnt sich die ganze Schöpfung, laut Römer 8, 21. Und wir lesen das in Jesaja 11. Ich nehme bloß mal ein paar Passagen raus, die ganz klar aussagen, dass es dann hier auf dieser Erde wieder so sein wird, wie im Garten Eden. Jesaja 11, ab Vers 5, Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein, Wahrheit der Gurt seiner Hüften. Da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen, der Leopard sich bei dem Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Die Kuh und die Bärin werden miteinander weiden, ihre Jungen zusammen lagern. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Der Säugling wird spielen am Schlupfotter der Natter und der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Sie werden nichts Böses tun, noch verderbt handeln auf dem gesamten Berg meines Heiligtums. Denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Amen. Jesus herrscht. Amen. Und Jesaja 65, 17, 25 lese ich jetzt nicht, kann aufschreiben, steht genau dasselbe. Die ganze Schöpfung wird in vollkommenen Frieden kommen. Wie im Garten Eden werden wir die Menschen in vollkommener Harmonie und Frieden mit den Tieren zusammenleben und die Tiere miteinander, die ganze Schöpfung wird wiederhergestellt. Amen. So, das war jetzt viel über Israel und so weiter. Aber zum Schluss, nach einer Ermutigung, wo findest du dich wieder? Hinter Jesus, du wirst mit ihm zurückkehren. Aber was ist für die Gemeinde in diesem Zusammenhang wichtig? Was hat es für uns zu sorgen? Was ist unsere Hoffnung? Was ist unsere Aussicht? Was hat Jesus und der Vater für uns vorbereitet? Und den Aposteln hat er das gesagt, Matthäus 19, 28. Hat Jesus seinen Jüngern prophezeit, wahrlich, ich sage euch, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt der Welt, also wenn das neue Zeitalter in Christus geboren wird, das tausendjährige Reich, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, werdet auch ihr auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Das heißt, seinen Jüngern hat er verheißen, dass wenn er auf seinem Thron in Jerusalem sitzen wird, dass es mit ihm zusammen 12 Throne geben wird auf der Erde und da werden seine Apostel Platz nehmen, die ihn begleitet haben bis zu seinem letzten Augenblick. Eine größere Belohnung kannst du dir nicht vorstellen. Das war für die Apostel gedacht. So, dann sagst du, was geht es mich an, was hat, betrifft es mich? Na, ähnliche Dinge, bloß vielleicht eine Etage tiefer. Daniel 7, 17 bis 18. Na, warum denn? 17 bis 18. Jene großen Tiere, vier an der Zahl, bedeuten, dass vier Könige sich aus der Erde erheben werden. Es wird vier Weltreiche geben im Nahen Osten. Und das vierte ist das letzte, das antichristliche Reich. Aber die Heiligen des Allerhöchsten werden die Königsherrschaft empfangen. Sie werden die Königsherrschaft bis in Ewigkeiten behalten, ja, bis in alle Ewigkeit. Die Heiligen des Allerhöchsten werden die Königsherrschaft empfangen. Das heißt, diese die weltlichen Regierungen werden von den Heiligen des Höchsten abgelöst. So, das betrifft erstmal Israel, ja? Darum haben die Jünger gefragt, stellst du jetzt das Reich wieder her? Weil sie haben gedacht, okay, da bin ich ja mit dabei. Mein Thron ist nicht weit, weit, weit weg. Ne? So haben die ja damals gedacht. So, und dann steht es im Vers 26, 27 genau dasselbe. Aber das Gericht wird sich setzen und dem Antichrist die Herrschaft wegnehmen, sie endgültig zu vernichten und zu vertilgen. Aber das Königreich, die Herrschaft und die Macht über die Königreiche und den ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Allerhöchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen, gehorchen. Das heißt, das Reich wird dem Volk des Höchsten gegeben, Israel. Was hat es mit uns zu tun? Offenbarung 5, Vers 10, genau dasselbe. Und dort kommst du und ich ins Spiel. Offenbarung 5, Vers 10. Du hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf der Erde. Wir gehören zu den Verheißungen Israels, die gehören dann ebenso zur Gemeinde und wir werden ebenso mit Jesus hier herrschen und regieren. Und ich hatte es schon erwähnt und damit schließen wir es ab. Offenbarung 20, Vers 12, 6. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm 1000 Jahre regieren. Amen. In Daniel und Offenbarung steht genau dasselbe. Und dort bist du und ich mit dabei. Amen. Und unsere Treue, was im Lobpreis auch kam, wenn wir treu sind im Kleinen, wird uns Gott über mehr setzen. Unsere Treue heute und jetzt hier bestimmt, wo Jesus uns dann mal einsetzt. Amen. Und wir werden vielleicht mal staunen, dass die wir als groß gehalten haben in der Gemeinde, die in den Medien auftauchen, vielleicht dann von Jesus nicht unbedingt die große Position bekommen, sondern die Kleinen, die Treuen, die im Verborgenen treu waren, im Gebet, in der Nachfolge, in der Hingabe, ungesehen von den Menschen, die wird Jesus erhöhen und wird ihnen Aufgaben übertragen, wo sie jetzt nur träumen können. Amen. Amen. Ihr Lieben, das Leben hier auf dieser Erde, das ist einfach nur eine Vorbereitung für das, was kommt. Und wie treu wir jetzt sind, bestimmt, wie nah wir an Jesus dran sind und wo er uns dann mal gebraucht. Und das geht nicht nur 1000 Jahre, das geht dann weiter. Dann kommt der neue Himmel, neue Erde. Amen. Und der Geist dieser Welt versucht uns zu beeinflussen und sagen, das heute ist wir. Du musst alles genießen, du musst alles mitnehmen auf dieser Welt. Das ist eine grandiose Täuschung des Teufels. Fall da nicht drauf rein. Verzicht. Kreuz aufnehmen. Diese Dinge weglassen, um dem Reich Gottes nachzufolgen. Die bringt dann in Ewigkeit eine Frucht. Amen. Gut. Haben wir das Thema durch jetzt hier gearbeitet. Amen. Aber wie gesagt, nächstes Mal kommen dann leichtere Themen. Aber es war erstmal wichtig, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Gnade. Wir danken dir für dein lebendiges Wort. Danke, dass du uns eine Hoffnung gegeben hast, Herr, auch in deinem Wort. Und wir danken dir, dass all das erfüllt werden wird, was du prophezeit hast. Und ich bete, Herr, dass du uns in unserem Herzen wirklich den Blick dafür öffnest und uns das Verständnis gibst, dass unser tägliches Leben, Herr, wie wir hier mit dir gehen und wie unser Charakter geformt wird von dir wie ein Ton vom Töpfer, wie wir uns zubereiten lassen als Gefäße in deiner Hand, Herr, und das Alte ablegen, das Neue in Christus anziehen, dass das so entscheidend ist für unsere Zukunft, die wir mit dir verbringen werden. Und ich danke dir für deine Gegenwart, Herr. Danke, dass du durch deine Gnade weiter an uns arbeitest. Du liebst uns so sehr, Vater, und du hast uns einen Platz an der Seite deines Sohnes vorbereitet. Und wir danken dir dafür. Amen.